Alles scheint perfekt. Die große Jugendliebe, das gemeinsame Haus mit Garten, 4 Kinder. Aber dann greift der Mann zum Geschirrtuch und etwas Schreckliches passiert. Jeden zweiten Tag stirbt in Deutschland eine Frau, weil sie von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wird. Laut Polizeistatistik sind das 155 Femizide im Jahr. FKM erzählt heute die Geschichte hinter einem dieser Fälle. Die Geschichte von Stefanie aus dem Saarland. Nadine Thielen vom Saarländischen Rundfunk hat recherchiert, was vor diesem Mordfall passiert ist. Dabei ist sie auch der Frage nachgegangen, gibt es Warnsignale vor solchen Taten? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 7. März. Morgen ist Internationaler Frauentag. Hallo Nadine.
Hallo Viktoria.
Kann ich nach oben, ne?
Wir waren so ganz am Anfang unserer Recherche und brauchten erstmal jemanden, der uns so ein bisschen erzählt, was war da los?
Morgen, hallo, Nadine. Ja, wunderbar. Hier einfach. Oh, danke schön. Ich glaube, ich setze mich mal hier so ans Eckchen.
Also wir sind bei einem Bildreporter zu Hause. Vielleicht erstmal ein bisschen ungewöhnlich, wenn die Reporter vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk beim Bildreporter auftauchen. Aber ja, also er war deutlich früher an dem Fall dran, nämlich da es noch ein Vermisstenfall war.
Und natürlich habe ich dann hier und da mal das ein oder andere über die Familie gehört, dass die Leute total schockiert waren. Oh, das kann ich mir doch gar nicht vorstellen. Ne? Die waren doch immer so lieb und nett.
Stefanie, das habe auch damals ich bei uns im SR erfahren, die galt irgendwann im Februar 2023 als vermisst.
Seit Samstag wird die 53-jährige Stefanie S. vermisst. Sie war zuletzt gegen 9 Uhr vormittags in Saarbrücken gesehen worden. Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß. Die Hintergründe ihres Verschwindens sind unklar.
Da gab es eine Vermisstenmeldung bei uns und wir haben berichtet im SR, die Bild-Zeitung hat auch berichtet. Und Laszlo hatte eben schon mit diesem Ehemann gesprochen, weil er eigentlich einen Artikel auf den Weg bringen wollte, wo eben dieser Ehemann zu Wort kommt, der seine Ehefrau sucht.
Der hat dann mir berichtet, auch nochmal, dass er alles an Suchen unternommen hat, wobei er dabei immer wieder abgelesen hat das wohl nicht, aber wie auswendig gelernt, immer wieder dieselbe Geschichte erzählt hat, von Anfang bis Ende. Dass er seine Frau auf die Arbeit gefahren hat, er sie um 9 Uhr dort rauslässt, von dort runterfährt, in dem Rückspiegel dann noch einmal zum letzten Mal seine Frau sieht und dass die Ortung des Handys sagt, 8.53 Uhr, der letzte Standort in der Bahnhofstraße.
Und dann kommt die große Wende in dem Fall.
Die seit 10 Tagen vermisste Frau aus Riegelsberg ist tot. Wie die Polizei mitteilte, hat ihr Ehemann gestanden, die 53-Jährige getötet und in einem Wald versteckt zu haben.
Und er stand wohl so bei den Ermittlungen unter Druck, dass er die Tat dann gestanden hat und die Polizisten, die in dem Fall ermittelt hat, auch dann zu der Stelle geführt hat, wo er die Leiche von Stefanie im Wald vergraben hat.
Das Motiv ist noch nicht bekannt. Der Mann hatte seine Frau am 4. Februar selbst als vermisst gemeldet.
Und was mir da aber so aufgefallen ist bei dieser ganzen medialen Berichterstattung, die wir hatten, dass dieser Mord von Stefanie so ein bisschen aus dem Nichts kam. Also das war eine Familie mit 4 Kindern, die haben in der Nähe von Saarbrücken gewohnt, eben mit einem Haus, mit Garten, eigentlich alles erstmal so in geordneten Verhältnissen. Und plötzlich bringt der Mann die Frau um. Und das Einzige, was so ein bisschen darüber zu hören war, woran das liegt, das war irgendwie immer so, ja, er war eifersüchtig und er hatte wohl auch so einen Kontrollwahn.
Damit war der Fall ja soweit gelöst. Er hat den Mord gestanden. Warum hast du dann weiter zu diesem Fall recherchiert?
Also ich fand irgendwie, wir haben das so hingenommen, auch als Journalisten, zu sagen, naja, da ist so eine Familie, irgendwas passiert, der Mann bringt die Frau um und das ist die Geschichte. Und dann habe ich gedacht, na, aber das kann ja nicht die Geschichte sein. Also da muss ja irgendwie vorher was passiert sein. Ich meine, man bringt ja nicht einfach so seine Frau um, die, von der man selber sagt, es ist irgendwie die große Liebe. Und das macht man doch nicht einfach so.
Ob häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe oder sogar Tötungsdelikte. Auf allen Ebenen haben Straftaten gegen Frauen und Mädchen im vergangenen Jahr zugenommen. Das geht aus einer speziellen Auswertung des Bundeskriminalamtes hervor.
Im vergangenen November veröffentlicht das Bundeskriminalamt zum ersten Mal einen Lagebericht zu Straftaten, die sich gegen Frauen richten, aufgrund ihres Geschlechts.
Das Ergebnis ist so erschütternd wie eindeutig. Fast jeden Tag gibt es einen Femizid, also eine getötete Frau oder ein getötetes Mädchen.
Die Zahlen zeigen, der Hass auf Frauen wächst. Unerträglich, beschämend nennen das die Frauenministerin und die Innenministerin.
Alle 3 Minuten erlebt eine Frau oder ein Mädchen in Deutschland häusliche Gewalt. Das ist unerträglich. Es geht uns alle an, nicht nur Frauen.
Und Stefanie aus dem Saarland, die im Februar 2023 von ihrem Mann getötet wird, die ist eine von den vielen, die in dieser Statistik auftauchen. Du hast zusammen mit deinem Kollegen weiter recherchiert, obwohl der Fall selbst als abgeschlossen galt, um mehr über die Hintergründe zu erfahren. Mit wem konntet ihr da sprechen?
Also wir haben mit Angehörigen gesprochen tatsächlich, die allerdings nicht ins Mikrofon sprechen wollten. Und wir hatten es aber vor allem abgezielt auf einen Arbeitskollegen. Wir waren auf der Suche nach Herrn M., der sehr eng, also fast jeden Tag mit Stefan zusammengearbeitet hat. Herr M. hat im Gerichtsprozess ausgesagt und wir haben ja das schriftliche Urteil vorliegen gehabt. Da stand aber nur Herr M. Es ist also ja ein anonymisiertes Urteil und wir haben auch rumgefragt. Keiner konnte sich an diesen Namen erinnern. Wir haben es dann irgendwann rausgefunden.
Mein Name ist Gianluca Maurer. Ich bin Estrichschläger und habe heute Fundament gegossen.
Stefan war für ihn erstmal auch wirklich ein kollegialer Typ.
Also Stefan, das haben wir noch nicht so deutlich gesagt, das ist der Ehemann von Stefanie.
Also er wusste, dass Stefan die Familie sehr, sehr wichtig war. Dass sie wirklich an erster Stelle kam. Und er wusste auch, dass Stefan eben viel macht am eigenen Haus. Und ansonsten wusste er nicht so viel. Er hat manchmal Dinge mitbekommen, weil die Frau von Stefan oft angerufen hat.
Stefan, wir müssen Milch einkaufen. Warte bitte, bis ich zu Hause bin, war dann die Antwort. Wir machen das zusammen. Also sie durfte auch alleine nichts machen. Das mit der Milch habe ich mir auch jetzt nicht. Es ging wirklich um Milch bei diesem Gespräch.
Und Maurer war davon so irritiert, er hat uns gesagt, er hat dann das Radio leiser gedreht, um diesen Dialog da zu verfolgen.
Ich habe auch dann zu ihm gesagt, ist das jetzt dein Ernst? Jetzt lachst du deine Frau nicht alleine Milch kaufen gehen hat.
Und Stefan hätte das aber so direkt so abgetan wie...
Nein, ich bin einfach nur gern dabei und ich bin einfach nur gern mit meiner Frau zusammen. Mhm. Er war einfach ein Kontrollfreak.
Das war so ein Moment, wo Maurer uns gesagt hat, da hat er gemerkt, also das ist auf jeden Fall nicht normal. Er fand das vollkommen seltsam. Also drüber, muss man fast sagen. Ne? Er versteht gar nicht, was das eigentlich soll, warum der Stefan da so kontrollierend einfach in dem Moment ist.
Ja, kann ich nachvollziehen, dass das dem Kollegen komisch vorkommt. Dieser Kontrollwahn von Stefan, ist es auch schon sowas wie ein Warnsignal, dass Frauen da Gefahr drohen könnte?
Ja. Absolut. Also es ist eben ganz oft so in diesen Fällen, wo das passiert, dass ein Partner oder Ex-Partner die Frau umbringt, dass die sehr kontrollierend sind, dass die eigentlich immer wissen wollen, wo ist die Frau gerade, dass sie zum Beispiel auch oft zwischendurch telefonieren oder anrufen, um sich rückzuversichern, wer da ist, dass sie die Frau nichts alleine machen lassen wollen, dass sie auch, denn auch das ist ja ein Anzeichen, die finanzielle Macht über die Frau haben. Ja, also Stefanie war weitestgehend Hausfrau. Sie ist zwar eben immer mal wieder putzen gegangen, aber sie hat wirklich nur wenig zum gemeinsamen Einkommen beigetragen. Also Stefan war schon derjenige, der das Geld nach Hause gebracht hat. Und sie war auch finanziell von ihm abhängig. Es geht nicht darum, dass man sich vielleicht dafür entscheidet, dass einer das Geld mit nach Hause bringt und der andere sich irgendwie um die Kinderbetreuung oder den Haushalt kümmert. Mhm.
Ja, ja, das ist noch kein Warnzeichen. Ne? Ja, ja.
Das ist kein Warnzeichen, aber dass man tatsächlich sagt, du darfst aber nicht darüber entscheiden, was mit unserem gemeinsamen Geld passiert. Das schon.
Habt ihr denn was dazu rausfinden können, wie es Stefanie in dieser Beziehung ging?
Ja, das ist ja tatsächlich das Schwierige. Zum einen war es nicht leicht, weil Stefanie und Stefan, die sind zusammengekommen, da war Stefanie 14. Also sie waren fast 40 Jahre zusammen. Stefanie und Stefan waren eine Einheit. Wir haben gehört, das war damals die große Liebe. Stefanie hat 4 Kinder bekommen und hat sich erstmal um die gekümmert. Und wie es ihr damit ging am Anfang, also als diese Kinder noch klein waren, das weiß ich nicht. Das konnte uns tatsächlich niemand sagen. Aber was wir wissen ist, sie hat sich da zunehmend unwohl gefühlt in dieser Beziehung. Wenn sie rausgehen wollte, wenn sie zum Beispiel mit der Familie sich zum Grillen treffen wollte, also Familienangehörige kamen, haben sie gefragt, komm, wir machen Grillfest, komm doch. Dann hat sie gesagt, ich muss erst Stefan fragen. Und dann hat Stefan Nein gesagt. Und dann habe man ihr angemerkt, dass sie enttäuscht sei. So haben wir das gehört. Und sie ist wirklich auch von ihm wohl massiv kontrolliert worden, auch gedemütigt worden. Auch das haben wir von mehreren Stellen gehört. Also es soll wohl so gewesen sein, dass er sie wirklich runtergemacht hat und ihr versucht hat zu erzählen, dass sie ohne ihn gar nicht in dieser Welt da draußen überleben könne. Das ist jetzt kein Zitat, das ist das, was es sozusagen vermittelt hat. Auch das übrigens ein typisches Warnzeichen. Wir haben den Menschen gefunden, bei dem Stefanie an dem Tag, an dem sie getötet wurde, putzen sollte. Ihren Arbeitgeber, wenn man so will.
Hallo.
Hallo. Wenn wir es geschafft haben, ja, kommen Sie rein.
Herr K. nennen wir den. Herr K. war tatsächlich derjenige, der am besten wusste, wie es Stefanie ging, kurz vor ihrem Tod.
Sie war sehr schüchtern, sie war sehr zurückhaltend. Sie hat sich immer entschuldigt, wenn sie was eingefordert hat, Zigarettenpausen oder so weiter, obwohl es eigentlich ein klares Verständnis gab. Sie kann sich ihre Zeit einteilen, wie sie möchte.
Wir haben den getroffen bei sich zu Hause in seiner Wohnung. Dann hat er erstmal Schokoladenriegel ausgepackt und auf den Tisch gelegt. Also ist mir jetzt auch noch nicht passiert in meiner Zeit als Reporterin. Er hat uns erstmal Kaffee gemacht und dann saßen wir da. 4 Stunden.
Also es war wichtig, und das kannte ich auch noch so von früher, dass man also dann gemeinsam kurz eine halbe Stunde Pause oder 20 Minuten Pause macht und frühstückt. Ja. Und dann habe ich halt über Dinge geredet mit ihr, die mich interessieren. Und sie war halt eben eher verschlossen, hat halt nicht so viel erzählt, hat später für ihre Verhältnisse auch sehr viel erzählt.
Irgendwann hat Herr Kasi mal gefragt, ob sie eigentlich einen Ausbildungsberuf hat. Also weil sie ja putzt, ob sie irgendwie was gelernt hätte oder so. Und dann hat sie erzählt, ja, sie hätte bei der Apotheke gelernt. Und Herr K., der war vollkommen entsetzt, hat er uns gesagt. Wie lange wollen Sie denn hier noch Böden wischen? Es gibt Fachkräftemangel, die Apotheken suchen händeringend, gehen Sie in Apotheke. Und sie meinte dann natürlich, na, ich wäre ja auch schon so lange raus aus dem Beruf. Und er hat sie da wirklich bestärkt und gesagt, nee, das glaubt er nicht. So ordentlich, wie Sie hier putzen, das würden Sie doch hinkriegen.
Aber es hat sie offensichtlich auch so beschäftigt, dass sie ja dann auch zu dem Schluss gekommen ist, dass sie da was ändern muss.
Und über dieses Gespräch und sicherlich auch über viele andere, aber es war vor allem auch dieses Gespräch, hat sich da so ein Verhältnis entwickelt zwischen Stefanie und Herr K., das so eine Art, Herr K. hat so eine Mentorenrolle eingenommen. Sie hat ihn dann ganz oft gefragt, also was muss ich denn machen, um das und das zu machen? Oder es wurde dann immer konkreter, es wurde dann irgendwann auch klar, dass sie sich trennen will.
Ja, sie hat ja auch immer wieder mich nach irgendwelchen Tipps zum Vorgehen gefragt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, das kann ich nicht liefern. Ja, weil hier eben mit Haus und Trennung und diesen ganzen Themen, ja, das ein hochkomplexes Feld ist, in dem nur ein entsprechender Experte eintreten kann.
Wusste Stefan davon, dass Stefanie sich trennen will?
Ja, er hat es geahnt. Also ich weiß nicht, ob sie es ihm tatsächlich gesagt hat, aber er hat ihr Handy ausspioniert, hat da reingeschaut, ne? Und hat dort unter anderem gesehen, dass sie ein Bewerbungsgespräch bei einer Apotheke hat. Das hat sie schon vereinbart und hatte nicht mit ihm drüber gesprochen. Und er hat auch gesehen, dass sie einen Termin mit einem Rechtsanwalt hat.
Wir haben ja schon über Stefans Kontrollwahn gesprochen. Hat Stefanie denn geahnt, dass sie durch ihre Pläne auch wirklich in Gefahr ist?
Ich kann da jetzt an der Stelle auch nur spekulieren, aber ich habe die starke Vermutung, dass sie nicht damit gerechnet hat, dass Stefan so weit gehen würde, sie zu töten. Und es gibt eine Situation, und die hat uns Herr K. erzählt, und zwar hatte Stefanie ihm, Herrn K., eine Nachricht geschickt, wo sie gesagt hat, dass ihr Mann Stefan, also Stefan ist Stefanie, in die Waschküche gefolgt, in den Keller, wo die Wäsche normalerweise gewaschen wird.
Auf eine Art bedrohliche, betrunkene Art und Weise. Und das hat mich auch damals sehr beunruhigt. Und da habe ich sie gefragt, ob sie gefährdet ist. Und dann sagte sie nein. Sie hat ihm gesagt, er soll ihre Finger von ihr lassen. Und das hat mich beunruhigt, weil ich das eine etwas unzureichende Vorsichtsmaßnahme empfinde. Ich wusste aber nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich wusste nicht, ob ich da mehr drauf eingehen soll. Und jetzt im Nachhinein ist man natürlich klüger und sagt, ja, hätte ich mal. Ja. Ja.
Und das ist vor allem deshalb so eine schockierende Information, weil genau da hat Stefanie wenige Tage später getötet.
Wie eskaliert das Ganze? Wie kommt es dann zur Tat?
Ja, also das ist an diesem Samstagmorgen, den 4. Februar 2023. Das fängt erstmal an, wie das offenbar immer anfängt. So hat es Stefan vor Gericht erzählt. Also sie stehen auf um kurz vor sieben, dann gehen sie in die Küche, trinken Kaffee zusammen. Und es ist wohl schon so eine sehr angespannte Stimmung zwischen den beiden und wohl auch schon seit ein paar Tagen. Dann geht Stefanie runter in den Keller. Da hat sie so eine Tür zum Garten hin und da raucht sie immer ihre Zigarette. Das ist so ihr Ritual. Und Stefan geht mit runter in diesen Keller und will nochmal mit ihr reden. Aber Stefanie blockt wohl ab und er versucht sie da auch zu küssen, aber auch das wehrt sie ab. So hat es Stefan erzählt vor Gericht. Sie trinken noch einen Kaffee und dann ist es schon bald Zeit. Stefanie muss ja eigentlich los. Sie geht ja putzen eben nach Saarbrücken an diesem Morgen und sie will noch eine Zigarette rauchen, geht nochmal runter in den Keller und Stefan kommt mit, will nochmal mit ihr reden und sie blockt es wieder ab, steht mit dem Rücken zu ihm und Stefan hat von der Küche ein Geschirrtuch mitgebracht und das hat er jetzt in der Hand und dann legt es ihr um den Hals und erdrosselt sie.
Der Gerichtsprozess gegen Stefan, der fand ungefähr ein halbes Jahr nach der Tat statt, im Sommer 2023. Wie lautete da das Urteil?
Ja, also Stefan ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden, wegen Mordes. Er hat die Tat ja auch gestanden und sitzt eben seitdem auch im Gefängnis, sitzt seine Strafe ab.
Habt ihr mal mit ihm, mit Stefan sprechen können?
Ja, also wir haben, das muss ich vorweg sagen, wir haben ihn auch selber angefragt über seinen Rechtsanwalt, ob er mit uns sprechen will. Das wollte er leider nicht. Also die Möglichkeit wollten wir ihm gerne geben. Dann haben wir uns natürlich aber auch andere Wege gesucht.
Aber es gab ja diesen Prozess. Ist da was rausgekommen über sein genaues Motiv?
Ja, tatsächlich. Es war diese Kontrollsucht, dieser Kontrollwahn, dass er diese Situation unter Kontrolle haben wollte. Es gab ein Gutachten, ein psychiatrisches Gutachten über Stefan, das gesagt hat, er hat große Schwierigkeiten, seine Emotionen zu verbalisieren, also zu sagen, wie er sich fühlt. Er ist auch nicht konfliktfähig, also oder sehr schwer. Er kann einfach nicht mit Konflikten umgehen. Er hat da keine Strategien, was er eigentlich tun soll. Und das war natürlich ein riesiger Konflikt. Da brauchen wir nicht drüber reden. Er hätte keine Kontrolle mehr über seine Frau gehabt. Also das muss für ihn einfach ein riesiges Chaos gewesen sein. Und offenbar war für ihn der einzige Ausweg da, zu sagen, ich bringe meine Frau um. Und dann bleibt alles so, wie es ist. Außer, dass meine Frau nicht mehr da war. So zumindest sagt es das Gericht.
Ich glaube, auch wenn wir über so Frauenmorde reden, müssen wir eigentlich wiederum dann den Schritt weggehen vom Extremfall. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo diese Vorstufe davon eben nicht so selten ist. Jede vierte Frau hat im Laufe ihres Lebens Gewalt erlebt.
Ich habe auch mit Laura Backes gesprochen. Die ist Spiegeljournalistin und hat auch ein Buch veröffentlicht. Das heißt Alle drei Tage und da geht es um dieses Thema Femizide.
Es gibt so Untersuchungen von Frauen, die Tötungen ihrer Ex-Partner oder Partner überlebt haben. Und da war in mindestens 50% der Fälle eben gab es vorher Gewalt in der Beziehung. Das Interessante daran ist, dass die Frauen sich der Gefahr aber gar nicht bewusst waren. Also die wussten natürlich, dass sie geschlagen werden oder geschubst werden oder was auch immer alles darunter zählt. Aber dass es manchmal auch Lebensgefahr bedeuten kann, hat keiner gecheckt.
Das Bundeskriminalamt hat dazu im letzten Jahr einen Bericht rausgegeben. Und da geht es eben um Straftaten, die konkret frauenfeindlich sind, also frauenfeindliche Motive haben. Ob es jetzt Femizide sind, ob es häusliche Gewalt ist, ob es Stalking ist, ob es Hasskommentare im Internet sind. In allen diesen Bereichen ist die Gewalt gegen Frauen wirklich in den vergangenen 5 Jahren gestiegen.
Und was ist deine Erklärung dafür nach der Recherche? Warum tun Männer sowas?
Das war so das, was mich eben auch so beschäftigt hat bei dieser Recherche. Ich wollte wissen, hat das was damit zu tun, dass man einen bestimmten Blick auf Frauen hat? Und das ist eben ein Bild davon, also man könnte es jetzt übergeordnet nennen, ein patriarchalisches Weltbild, ja, dass es ein Bild ist von eben diesem starken Mann, diesem dominanten Mann, der die Entscheidungen trifft, der auch die Verantwortung trägt. Dieses Bild von dem starken, dominierenden Mann und auf der Gegenseite die schwache Frau, die, ich sag's mal überspitzt, vielleicht sogar dem Mann zu dienen hat. Mhm. So ein Bild, was mir eben zunehmend immer mehr begegnet ist, wenn ich auf Social Media unterwegs war.
Und wenn du gerade frisch verliebt bist oder vielleicht eine Person kennenlernen willst und eine Frau attraktiv findest und sie in dein Leben ziehen willst, dann musst du dominant sein. Und wenn du nicht dominant sein kannst, können Menschen dich auch nicht respektieren.
Alpha-Regel Nummer 1. Respektiere jede Frau. Alpha-Regel Nummer 2. Wenn sie dich nicht respektiert, vergesse Regel Nummer 1.
Also gerade TikTok spielt solche Videos vermehrt aus, weil sie eben emotional sind. Die Leute bleiben lange dran und das ist ja das, was TikTok will. Die Leute so lange wie möglich auf der Plattform halten. Ich bin dann auf eine Studie der University in Kent gestoßen. Die haben tatsächlich zum einen rausgefunden, dass TikTok diese Inhalte verstärkt und dass sie eine Tendenz kriegen, frauenfeindlicher zu werden. Also sie haben sich gleichzeitig angeguckt, haben mit Jugendlichen in Großbritannien gesprochen und haben auch mit Verantwortlichen in Schulen gesprochen. Und sie haben festgestellt, dass tatsächlich diese Jugendlichen, diese Jungs, die sich frauenfeindliche Videos angeguckt haben, die das tatsächlich auch immer wieder ausgespielt bekommen, dass die tatsächlich immer stärkere frauenfeindliche Einstellungen auch entwickeln.
Mhm. Ja klar, was wir konsumieren, das prägt uns, ne?
Eben.
Das macht auf jeden Fall was mit uns.
Für den Podcast habe ich auch mit Nina Kolleg gesprochen.
Identitätsentwicklung und Sozialisation sind ja ein langwährender Prozess.
Die ist Professorin an der Uni Potsdam, Politikwissenschaftlerin, Bildungs- und Erziehungswissenschaftlerin.
Und es ist ja klar und plausibel, dass eine lange Beschäftigung über mehrere Stunden mit solchen Inhalten einen Effekt haben muss. Alles andere wäre ja sehr unplausibel. Und selbst wenn es ein subtiler Effekt ist, der langsam vonstatten geht, der nicht direkt auf unsere Gedanken und unsere Köpfe einwirkt, ist dieser Effekt vielleicht sogar noch stärker.
Das verschiebt die Grenze in unserer Gesellschaft, was wir für frauenfeindlich halten und was für nicht.
Wenn sich Menschen, egal welcher politischen Orientierung, zunehmend mit solchen Inhalten auseinandersetzen, dann wird es normalisiert. Als natürlicher emotionaler Ausbruch von Männern betrachtet und nicht als Morde angesehen werden, sondern Femizide als, weiß ich nicht, Beziehungskonflikt angesehen werden. Und das ist ja in unserer Gesellschaft sehr stark verbreitet, dieses Bild, und es wird dadurch nochmal manifestiert.
Und was meinst du, was müsste getan werden, um solche Taten zu verhindern?
Ich glaube wirklich, wir müssen an die Köpfe ran, und zwar von uns allen. Wir müssen sehr genau darauf achten, und das wirklich schon bei den Allerkleinsten, was wir denen mitgeben. Wir müssen wirklich von klein auf anfangen, diese klassischen Rollenmodelle zu hinterfragen. Ich spreche niemanden ab, der sagt, ich habe jetzt 2, 3 Kinder, ich möchte jetzt zu Hause bleiben, ich möchte jetzt nicht arbeiten. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber es sollte nicht das sein, zu dem man sich irgendwie gedrängt fühlt. Es geht mir nicht darum, einer Frau den Lippenstift zu verbieten. Oder der Mann darf sich auch von mir aus als männlich wahrnehmen. Diese Rollenmodelle, die wir haben, die sollten uns nicht einengen. Die sollten uns nicht dazu führen, dass Mädchen Glaubenssätze von sich haben, wie sie sind schwach und sie dürfen nicht so laut sein oder sie dürfen ihre Meinung nicht so laut sagen und Jungen nicht so Glaubenssätze bekommen wie, du darfst keine Schmerzen haben, du darfst nicht über deine Emotionen reden, darfst nicht zu Hause bleiben, wenn du mal als Hausmann dich gerne um die Kinder kümmerst. Diese Sachen, glaube ich, müssen wir auflösen. Ich will dazu sagen, ich glaube, dass da ganz viel Bewusstsein auch da ist und dass da schon sehr, sehr viel passiert. Aber je mehr passiert auf der einen Seite, desto mehr fühlt sich auf der anderen Seite Menschen bedroht von diesen Veränderungen. Und auch das kann ein Grund dafür sein, dass diese Frauenfeindlichkeit auf anderen Ebenen, nämlich bei Social Media oder auch in den tatsächlichen Gewalttaten, steigt.
Nadine, vielen Dank dir.
Ja, danke, dass ich bei euch sein durfte.
Im Fall Stefanie, eine von 155. So heißt die Podcast-Reihe von Nadine Thielen. Zusammen mit ihrem Kollegen Christoph Borgans hat sie versucht, die Geschichte hinter der Schlagzeile rauszufinden. Alle 5 Folgen von dem Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und den direkten Link dahin in den Shownotes dieser Folge. Folgenautor ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet hat Hanna Heinzinger. Produktion Ruth Maria Ostermann, Konrad Winkler, Jacqueline Bretschek und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!